Was ist? Echter als jeder Stadionwursttest, kritischer als Matthias Sammer und schwarz-gelber als Kevin Großkreuz. Ihr wisst es. Hier ist euer Pölerfunk, der BVB-Fan-Podcast mit Wolfram und Sebastian.
Schönen guten Morgen an diesem Dienstag. Euer Pölerfunk ist zurück und an den Mikros sind wie immer Sebastian und
Wolfram.
Wolfram, das kam, aber.
Kann man mich gut hören?
Ja, gut. Ja, wir haben hier mit ein paar Tonproblemen zu kämpfen. Aber wir sind guter Dinge, würde ich sagen, oder? Wie geht's dir nach dem letzten Spiel?
Ach, so geil. Mein Gott. Ach, herrlich. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach nur geil. Es ging 4-0 für uns aus gegen Mainz.
Was jetzt? Ach so, ja, genau.
Oder?
Ja.
Nee. Ja. Ist fast ergeblich,
ja. Ja.
Ja, ich kann es auch noch nicht glauben. Also, das muss ich auch mal ablesen. Und geiles Ding. Also, stimmt da alles, würde ich sagen. Außer, dass ich irgendwie zwei komische Kommentatoren am Fernseher hatte. Leider nicht im Stadion gewesen.
Wo hast du das geguckt?
Der eine meinte, ich glaube Sky oder was.
Ah.
Auf jeden Fall meinte der eine doch tatsächlich die ganze Zeit, er wiederholte sich, ich glaube mit Sicherheit, dass Kovac heute sehr zufrieden sein wird.
Ach, nee. Stimmt, ja.
Ja, ja, ist auch,
ja, doch, habe ich auch gehört.
Ey, nein. Und verhielt es ja auch zwischendurch so, ob Arsenal landen heißt, da meinte einer doch noch so, sag einfach landen. Ne? Ich meinte, also das waren aber auch zwei Kommentatoren.
Genau. Das hieß noch nie Arsenal London, hat er sich 5 Minuten über aufgeregt. Ja, ja.
Egal. Ja, wo auch, auf welchem Sinne auch immer. Dortmund hat super geil gespielt, 4-0. Und was sagst du dazu?
Ja, also erstmal natürlich großartig, ne? Ich glaube, das Mainz-Trauma von vor 3 Jahren ist endgültig Geschichte. Also die haben wir ja mal wirklich weggeworfen.
Obwohl ich meine, also da, ich glaube, wir hatten gar kein Trauma.
Ja,
anders. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Die haben wir, glaube ich, weggewemst. Wobei man ja auch ehrlicherweise sagen muss, ich weiß gar nicht. Also habe ich da nur noch gehört, da habe ich den Fernseher angemacht und bin nochmal kurz raus und dann war offensichtlich schon eine Mega-Chance für Mainz.
Richtig.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ich kann es dir sagen, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Musste sofort in die Gruppe schreiben, was für eine Chance. In Wahrheit war der wohl ein paar Zentimeter im Abseits, haben sie nachher gesagt. Trotzdem, der Typ war original alleine vor Köpsi. Wurde geil noch von Anton, glaube ich, rechts gestört. Das ist ja mal wichtig, dass die Leute irgendwo da noch im Augenwinkel erscheinen. Müssen ja gar nichts machen im Prinzip. Und dann hat er wohl verzogen.
Ja.
Oh, ich dachte, wenn das so weitergeht.
Genau, aber danach war ja wirklich, ich bin trotzdem ein bisschen ambivalent und ich sage auch gleich, warum. Ja, also wir haben das im Griff gehabt, auch die ganze Zeit, würde ich sagen, mal 90 Minuten durchgespielt. Die hatten keine Chance, 4-0, alles gut. Was mich natürlich besonders freut und damit nehme ich meinen Spieler des Spiels schon vorweg, ist mein Schätzchen.
Lass mich raten.
Ja.
Riasson.
Ja, Logo. Du hast
ein Trikot von ihm.
Ja, Logo.
Du hast eine Unterhose von ihm. Ja. Also will nicht, aber. Also, ja. Mein Gott, wenn ich mich privat treffe, ist jeder zweite Satz Riasson. Nein.
Ja.
Aber er war es wirklich.
Ja, er war es wirklich. Aber. Und was ich auch positiv fand, wie die Standards geschlagen wurden, wie sie auch ausgenutzt wurden, ja, vor allen Dingen die Ecken, war ja brandgefährlich, da hatten wir die absolute Lufthoheit, ne? Also gefühlt ja jede Eckentreffer, ja, ist natürlich nicht ganz so, aber war ja schon. Und was ich daran auch gut fand, war, da kam ja auch dieser Arsenal-Vergleich her von den beiden Kommentatoren, dass sie sich das da ein bisschen abgeguckt haben, diese krasse Überlagerung im gegnerischen Strafraum bei Ecken, ja, wo der Torhüter eigentlich auch nichts mehr großartig machen kann, wo er teilweise auch ganz geschickt noch angegangen wird, so im Rahmen des Legalen. Denn die beiden Guirassy-Tore hätte man bei weniger Überlagerung vielleicht sogar verhindern können durch den Torwart, wenn er dahin gekommen wäre. Gut, und damit komme ich auch schon zu dem Punkt, der mich so ein bisschen...
Ich muss dich unterbrechen.
Ja.
Also Gerassi, in seiner Form im Moment, vielleicht hätten sie es auch nicht verteidigen können. Also der steht irgendwie genau richtig.
Das stimmt, ja.
Auch vom Riasson, der bewegt sich ja gar nicht Richtung Ball, der Gerassi, sondern der steht da und springt hoch.
Ja.
Und genau auf seine Birne
kommt der Ball.
Kugel.
Ja.
Genau. Ja. Also wie so ein Magnet, sage ich mal jetzt, und rein damit. Und ich glaube, fast wäre trotzdem schwer geworden. Nur ich weiß, was du meinst. Also in England ist es ja noch schlimmer.
Ja.
In England ist es ja noch schlimmer. Also wird ja gebissen, hätte ich beinahe gesagt. Also wird ja auch festgehalten teilweise. Im Fünfer, da ist jetzt alles erlaubt im Prinzip. Da mit unserem Zustellen haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück bis jetzt. Und die Bayern, die machen das ja auch schon.
Ja.
Also die Pfosten. Die Vollpfosten.
Muss natürlich aufpassen, ja. weil wenn man das macht, ist man natürlich auch ein bisschen konteranfälliger, weil so viele Leute vorne sind bei den Ecken und Standards am Rand des gegnerischen Strafraums. Naja gut, aber also was ich halt ein bisschen, ich glaube, das war noch nie so. Also wir schießen ja relativ viele Tore in dieser Saison, ja? Auch wenn wir nicht immer den attraktivsten Fußball spielen. Und ich glaube, wir haben jetzt noch kein Spiel gehabt, wo wir dann vier Dinger nur mit Standards machen. Und ich kann mich auch an keine großartige Chance aus dem Spiel erinnern. Und das machte mir schon ein bisschen, weil bei den Leuten, die wir da vorne haben, ne, und ja auch dann, wir nehmen am Samstag auf, also einen Tag nach dem Spiel, auch gestern wieder hatten, hat mich das schon ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, dass wir auch... Also ohne diese Standards wäre das Spiel 0-0 ausgegangen. Ne? Muss man einfach mal so sagen.
Ja. Man muss auch dazu sagen,
ja.
Ohne Riasson in irgendwo in Topform, der Typ.
Ja.
Also erstmal eigentlich kriegen wir die Standards rein.
Ja.
Wir haben uns so genervt. Ich glaube, St. Pauli macht zwei Standards, steht 2-2.
Ja.
Also unglaublich. Wir kriegen eigentlich die Dinger rein. Und jetzt haben wir die endlich mal selber versenkt. Riasson ist der Erste, der, ich glaube, seit Aufzeichnung der Bundesliga, seitdem es die gibt, der drei Assists macht in einer Halbzeit. Und ja, da stimmte sehr viel, muss ich sagen. Also, und Gerassi trifft endlich mal wieder. Also,
das stimmt. Aber
trotzdem. Ich weiß ob der eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder.
Aber, aber spielerisch, also man muss halt sagen, wir hatten es im Griff, was aber vor allen Dingen fand ich, also erstens kämpferisch, aber es gab wenig gefährliche Pässe, ne, und so im Spiel. Also ich fand, oder habe ich das ganz falsch in Erinnerung irgendwie, weil es eben diese vier Standardtore gab, die alles überlagert haben. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir sonst nicht so viel hatten.
Wir hatten schon, also die sagten am Fernseher immer so effizient und so.
Hm.
Ich fand, wir hatten schon noch ein paar Chancen. Also Brandt hatte ein ganz brandheißes Ding, wo er frei zu Schuss kommt. Hm. Wir hatten so ein paar Dinger, wo wir echt noch Chancen hatten. Also ich fand schon, dass wir da gut besetzt waren von den Chancen und diese Standards, die müssen auch erstmal zustande kommen. Da muss er
das stimmt.
In der Box sein oder in der Nähe sein, damit du da überhaupt das darfst, machen darfst. Und da waren wir einfach druckvoll.
Ja.
Und die anderen hatten nichts zu sagen. Ich muss einfach das Ganze auch noch von hinten aufzäumen, so ein bisschen. Ehrlich gesagt, als ich hörte, dass Nico nicht spielt, hatte ich schon meine Bedenken. Also wir müssen dazu sagen, dass Kollege Kehl einfach eine Truppe zusammengekauft hat, wo wir eigentlich im Mittelfeld, Metscher macht sie jetzt langsam, der war auch schon fast ein Fehlkauf, als Fehlkauf eingestuft, dass wir eigentlich im Mittelfeld niemanden haben, der einen Ball halten kann. Deswegen ist der Nico auch so super wichtig, dass der mal von hinten irgendwie querbeta das Ding nach vorne schießt und dann irgendwie mal was Brandheißes passiert. Also er kann das ja richtig in Fuß, weißt du, auf dem Zeh. Und da dachte ich, wenn der jetzt ausfällt und wir müssen da durchs Mittelfeld murksen, also das haben wir echt gut gelöst irgendwie.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Benzi war auch nie eine Verstärkung, der war gratis von Gladbach, ganz nett. Aber so eine richtige Verstärkung war das, war der auch nie in meinen Augen. Und, aber der hat sich auch einigermaßen da, zurechtgefunden. Gut, beim Stande von 3-0 kamen wieder so ein paar, in meinen Augen, leichtsinnige Sachen, aber Mainz hat das Spiel schon abgehakt. Brandt wieder mit so einer komischen Hacke im Mittelfeld oder was. Hackentrick, wir kennen ihn. Nur da hatte ich meine Bedenken und da muss ich ehrlich sagen, wurde das irgendwie gut gelöst.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also,
Da muss ich wirklich sagen, ich konnte es kaum glauben, 3-0 zur Halbzeit. Ganz nett.
Ja, das
ganz nett.
Ja.
Guirassy trifft auch wieder. Ganz wichtig. Wir brauchen einen Stürmer, der trifft. Und das macht er jetzt plötzlich wieder, warum auch immer. Seit seinem Fehlschuss vom Elfmeter. Punkt. Das ist, für mich hat da viel gestimmt, muss ich sagen.
Ja, für mich auch. Also bei Schlotti war ich auch sehr überrascht. Ich habe mir sogar nachher gedacht, ja gut, also im Zweifel muss er halt gehen, ne? Weil wenn er will, ne? Also ich fand, dass Anton war dann ja in dem Fall offensichtlich der Abwehrchef, ne? Dann mit Süle und mit Benze als dritten Innenverteidiger, was er ja normal eigentlich auch nicht spielt, wenn er hat er außen gespielt, ne? Wobei ich Benze Baini gar nicht so kritisch sehe. Der hat schwach angefangen, als er kam, aber ist jetzt ja auch schon länger her. Aber wenn der jetzt.
Eigentlich ein Bumsbier. Also, ja. Der ist ein netter Kerl. Wenn ich einen treffe, trinke ich ein Bier mit ihm. Aber so auf dem Feld hat er schon seit dem Juve-Spiel spätestens. Vorher hat er auch schon ein paar Dinger gebracht, aber
ja.
Da sind einfach Dinger bei. Manchmal, die sind so genicksbruchtechnisch auf dem Niveau.
Ja, gut. Aber also war souverän. Mainz hatte eigentlich bis auf eben diese Torchance, die ich nicht gesehen habe, eigentlich nochmal so eine halbe Chance, würde ich sagen. Aber viel mehr war da auch eigentlich nicht mehr. Und also souverän, was soll man zu dem Spiel sagen? Ne? 4-0 wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn die Bayern vorhin vielleicht irgendwie wieder was hätten liegen lassen. Aber ich fürchte, es kommt halt doch so, wie ich letzte Woche gesagt habe. Die sind jetzt wieder voll in der Spur. Hatten natürlich jetzt auch so ein bisschen das Glück, die Aufbaugegner zu haben, ne? Also jetzt mit Bremen heute. Letzte Woche, wer war es denn da? Also das war natürlich irgendwie ein bisschen gut, 6 Punkte sind es weiterhin. Aber wir können ja nichts anderes tun, sage ich mal, im Moment, als in der Bundesliga zu versuchen zu gewinnen. Ne? Und dann gucken wir halt mal, was dabei rauskommt.
Ja, und im richtigen Moment vielleicht gegen die Bayern 1-5 gewinnen. Das ist 3 Punkte. Die sind noch in 3 Wettbewerben dabei. Und wer weiß, also ich sehe das gar nicht so.
Ja, weißt du, was ich problematisch finde? Und damit kommen wir vielleicht auch schon tatsächlich zu einer Art Ausblick. Wir haben jetzt ja Atalanta zu Hause, dann direkt nächstes Wochenende Leipzig auswärts, das wird eine harte Nummer. Dann Atalanta auswärts und dann Bayern zu Hause. Und ausgerechnet jetzt haben die Bayern natürlich frei, ne? Die spielen natürlich keine Playoffs in der Champions League. Pokal ist auch nicht im Moment, ne? Das heißt, die haben jetzt einen schönen Wochenrhythmus, bis sie dann auch zu uns kommen. Und das wird, also ich, also die nächsten 2 Wochen werden entscheidend sein, ne? Generell für die Saison. Und ob wir da vielleicht doch noch den Hauch einer Chance haben, ranzukommen nochmal an die Bayern. Also dazu muss ja erstmal das Leipzig-Spiel gewonnen werden, ne?
Ja. Also Kovac macht das ja richtig. Weil er sagt, er hat immer einen Rückspiegel im Auge. Ne? Da fragt der Reporter, aber du musst ja auch nochmal nach vorne gucken, ne? Beim Fahren. Ne? Da meinte er, war völlig irritiert und meinte, also wenn das nach hinten abgesichert ist, das Ganze, dann können wir gerne offiziell sagen, wir probieren nochmal was von vorne.
Ja.
Also nach vorne, nach oben oder was auch immer, hinten, oben, unten. Also vor allem nach oben gegen die Bayern, gegen die Pfosten. Und dann sagt er, jetzt können die Spieler was sie wollen. Also Nico wird nicht zurückgepfiffen, ist doch klar. Also seine Frau wird jetzt abgeholt mit dem Chauffeur, da wird alles gemacht, weil Kindergarten zurück oder zur Hebamme oder zum möglichen Hebamme oder da ist nichts, Nico, du bist der Beste, sag, was du willst. Aber er sagt natürlich, Kollege Kovac, wenn hinten alles abgesichert ist, dann greifen wir vorne nochmal an, einfach mal gucken, was passiert. Und ja, so sieht das aus. Und wenn wir gegen die Bayern gewinnen, warum nicht mal einen schönen Tag oder was? Ne? Ich weiß nicht, damals, wir haben ja auch mal 2000 gespielt gegen die Bayern, ja. Wo Modeste in der letzten Minute, Modeste auch so ein Einkaufsdingen vom Kehl. Also es gibt manche Dinger von ihm. Wie gesagt, können wir vielleicht mal nochmal einen eigenen Podcast machen, Kehls Einkaufspolitik. Aber er hat ja inzwischen auch mal ein paar gute Sachen gemacht.
Ja.
Und da, wenn wir da einfach, wenn es 1-1 steht bei uns im Tempel, sag ich mal jetzt, ne? Und dann in der letzten Minute, gut, wo das haben wir nicht mehr, aber irgendjemand da das Ding über die Linie bringt jetzt, ne? Dann sehe ich da, ne? Ist aber irgendwie noch mal so ein bisschen Feuer.
Auf jeden Fall. Aber du musst ja Folgendes sehen. Und das macht's halt dann insgesamt, glaube ich, einfach wieder ein Stück weit auch unrealistisch, dass das nochmal spannend werden könnte. Ne? Also wenn die Bayern jetzt wirklich mal eingebrochen wären, ja. Und dazu sage ich auch gleich noch was vielleicht. Gut, die spielen dann nächste Woche jetzt zu Hause gegen Frankfurt. Ja, die hauen so wahrscheinlich die Hütte voll. Gut, aber also wenn da wirklich noch was gehen sollte, dann müssen wir sowieso jetzt jedes Spiel gewinnen, ne? Weil die Bayern werden jetzt auch wieder durchziehen. Wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann wären wir dann schon auf 3 Punkte an den Bayern dran, weil das würde bedeuten, gegen die Bayern zu gewinnen, ne? Und dann gibt's vielleicht noch einen Hauch einer Chance, dass die Bayern auf den letzten 10 Spielen nochmal was liegen lassen. Aber dazu müssen wir erstmal alle gewinnen. Und bei Punktgleichheit sind die immer noch Meister, weil die so viel mehr Tore geschossen haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch jetzt noch insgesamt 3 Patzer von den Bayern und müssen die alle ausnutzen.
Das ist richtig. Ja. Aber generell, ich meine, wie sind die letzten Siege von Dortmund entstanden? Wegen Dortmund mache ich mir nicht so die Gedanken. Ich behaupte sogar, es liegt eigentlich nur an Dortmund. Also wir haben die letzten Spiele knapp gewonnen. Mhm. Die muss man auch gewinnen.
Das stimmt.
Und jetzt gegen Mainz. Mainz hatte die letzten 3 Spiele gewonnen. Mit uns, Urs Fischer.
Ja.
Prima Kerl. Leider bei Mainz. Gegen die haben wir gewonnen. 4-0. Und zwar so dermaßen Druck gemacht ständig. Also das letzte Tor, ich sag mal, für mich so ein bisschen zeigt, was da abging im Spiel. Das ist ja vom Popo, vom Mainzer
eingedrückt. Das war ein kurioses Tor.
Die haben einfach Druck gemacht. Die waren orientierungslos. Wir haben richtig Pfeffer gemacht. Und wenn wir solche Spiele machen, also wegen Dortmund mache ich mir nicht so die Sorgen, sondern, und bei Bayern vermute ich, dass es einfach bei denen, dass die Punkte verlieren, wenn keiner dran denkt. Ich hatte jetzt die Hoffnung bei Hoffe letztes Mal.
Ja, da habe ich eine andere These.
Bei Augsburg hat keiner auf dem Schirm gehabt. Die haben plötzlich in Bayern gewonnen. Mainz hat da einen Punkt geklaut in München. Und dass da irgendwie, so irgendwie was geht, weißt du?
Ich habe da eine andere These zu, tatsächlich. Und das könnte auch tatsächlich noch unsere einzige Chance sein, wenn wir das Glück haben, dass unsere weitgehend verletzungsfrei bleiben bis zum Schluss. Dass, wenn man sich das mal genauer anguckt, die letzten Jahre, dann sind die Bayern eigentlich immer zum Ende der Saison so auf den letzten 4-5 Spielen eingebrochen. Sowohl in der Bundesliga, bloß da war es dann schon egal, weil sie schon, weil sie den Vorsprung schon so viel früher geholt hatten, dass sie schon, was weiß ich, März, April Meister waren, ja, und es egal war, aber deswegen haben die auch in der Champions League nichts mehr gerissen, weil dieser kleine Kader, den die immer noch haben, für die ganze Saison in drei Wettbewerben, deswegen könnte es uns sogar tatsächlich zugutekommen, dass sie immer noch in allen dreien sind, ja, dann halt dafür nicht, dann vielleicht doch nicht ausreicht. Ne? In der Champions League sind sie dann immer, haben sie zum Schluss auch gegen Mannschaften, wo man gesagt hätte, das könnten sie doch eigentlich packen, normalerweise, ne? Haben sie dann immer verloren. In der Bundesliga dann zum Schluss auch gerne mal, ne? Das könnte halt uns noch zugutekommen, denn diese Einbrüche hatten wir eigentlich nie, ja. Also wir hatten halt durchwachsene Saisons, ja, und waren halt dann.
Auch das letzte Spiel gegen Mainz.
Auch das letzte Spiel gegen Mainz. Aber ja.
Hätten wir so, wären wir so aufgetreten wie, wie gestern.
Ja.
Hör mal, das wäre, weißt du? Aber da hatten alle die Haare schön. Ne?
Ja.
Can hatte, also so einen Schein habe ich noch nie gesehen. Ne? Alle bereit für die Meisterschaft. Ne?
Ja.
Also so war das. Aber okay, jetzt haben wir mal kurz.
Ja, das ist ja 3 Jahre her, ja. Aber,
ja, aber du spürst es auch noch mal.
Ich spüre, genau, bin mir schon ganz schlecht hier, wenn ich da denken muss. Aber ich wollte noch was sagen zu dem, was du vorher gesagt hast, Kehls Einkaufspolitik. Also ich weiß ja, dass das viel kritisiert wird. Ich sehe das aber tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar aus folgendem Grund. Man muss sich mal überlegen, ich glaube, der Fehler liegt woanders. Da ist er natürlich auch mit dran beteiligt, aber auf einer anderen Ebene. Ich glaube, der Fehler, oder ob es dann ein Fehler ist, war, aber das liegt primär daran, dass wir in den letzten Jahren so viele Trainer hatten. Und immer wenn ein neuer Trainer kam, hatte der natürlich auch bestimmte
Vorteile. Ich muss unterbrechen, Kehl hat auch damit zu tun.
Kehl
hat zum Beispiel, er war derjenige, der durchgeboxt hat, der hat am längsten an Terzic drangehalten.
Ich weiß.
Das ist ganz nett, die denken alle so, ah, Champions League, das war ein Peak.
Ich weiß.
Weil nur weil Kobel in Höchstform war, das war nur, weil diese.
Das ist aber gar nicht mein Punkt, Wolfram. Punkt.
Aber Kehl hat auch mal mit dem Trainer zu tun.
Ich habe ja gesagt, da ist Kehl natürlich auch dran beteiligt, aber auf einer anderen Ebene. Aber das war ist doch sozusagen der Hauptpunkt, dass jeder Trainer natürlich seine eigenen Vorstellungen hat, seine eigenen Wünsche, auch damit redet, welche Spieler geholt wurden. Und so sind halt über die letzten, muss man eigentlich fast sagen, 7, 8 Jahre, ja, mindestens, ist halt immer punktuell auch auf irgendwelche Trainerwünsche eingegangen worden und hier mal einer gekauft und da mal einer gekauft. Aber es ist halt, also ich finde, dass man jetzt in den letzten 1, 2 Jahren, seitdem Kehl ja auch wirklich in der Verantwortung ist, etwas sieht, was, da haben wir uns früher schon öfter drüber unterhalten, dass der Kader, ist ein blödes Wort hinzusagen, aber ausgemistet werden muss, und dass dann sozusagen systematisch Positionen aufgefüllt werden müssen, um dann aber auch über Jahre konstant mal wieder eine Mannschaft entwickeln zu können, die wirklich darauf ausgelegt ist, ja. Und das muss man sagen.
Aber genau hatte Kehl gesagt, dass er das machen will, aber er macht es nicht.
Ja, natürlich macht das. Wo macht das denn nicht?
Nee. Also, wenn man das mal vergleicht.
Ja.
Michael Zorc, der hat einen Bruch gemacht. Der hat einen konsequenten Bruch gemacht, die Leute rausgeschmissen. Ernsthaft jetzt?
Wann? Wann?
Der hat die. Das ganze Mittelfeld umgerüstet auf Weigel. Und man muss auch Folgendes sehen. Die Leute wurden eingekauft, denen wurde gesagt, Subotić, du bist Abwehr, du machst das, so wurden die eingekauft.
Ja, das ist aber, das ist,
jeder kann
das ist 15 Jahre her.
So wird das gemacht. Und du kannst nicht irgendwie, und dann spielt er mal rechts, dann spielt er mal links. Wir wissen nie, wo Svensson spielt.
Genau.
Wir wissen nie, Akuto ist mal eben,
genau.
Nico ist plötzlich vorne, dann wieder hinten. Das machst du nur, weil die Einkaufspolitik auch versagt hat. Da muss der Trainer das Mittelfeld irgendwie oder den Stürmer oder sonst was muss der entlasten und sich irgendwas überlegen, damit das Ganze wieder funktioniert. Und das wird gar nicht gemacht. Es wird nicht eingekauft gesagt, Lewandowski, du bist vorne nichts anderes.
Moment.
Kollege Weigel, Mittelfeld, fertig. Und hier werden die Leute eingekauft? Du weißt gar nicht, was für Mittelfeld.
Aber das meine ich da. Aber Wolfram, jetzt warte mal. Brauner, ruhig. Warte mal. Das ist, jetzt bringst du aber, glaube ich, ein paar Sachen zusammen.
Ich wollte nur kurz dazu sagen, Kehl ist nicht das einzige Problem.
Das stimmt.
Was du auch schon gesagt hast.
Das stimmt.
Nur, wenn ich Kehl erwähne, dann erwähne ich, er passt da rein, dass man sagt, wirtschaftlich gut arbeiten. Das heißt, junge Leute kaufen, die dann irgendwann teuer verkauft werden. Das ist seine Sache. Da sage ich, das ist so gut. Nur, er ist nicht entscheidungsfreudig. Er macht keine Umbrüche, wie es eigentlich
das
benötigt.
Das sehe ich anders.
Und er kauft nicht die Leute, und dass die so dahingestellt werden, wo jeder aber sofort weiß, wofür die gekauft
wurden, Wolfram,
dass sie das dann bitte erfüllen.
Jetzt sind jetzt ganz viele Punkte. Also das erste, das erste ist, Zorc war gut vor 15 Jahren und davor, als er für Klopp und mit Klopp zusammen diese Mannschaft aufgebaut hat. Und von den Leuten hast du jetzt auch geredet. Das ganze Problem, von dem ich rede, hat angefangen und da war Zorc auch dran beteiligt. Und die letzten 4, 5 Jahre von Zorc waren nicht mehr stark. Da kamen eigentlich nur, das waren nur noch Fehleinkäufe, teilweise für 30 Millionen und mehr. Und das war Zorc noch. Da muss man auch ganz, ganz ehrlich so sagen. Und das lag aber sicherlich auch nicht alleine an Susi Zorc, sondern eben an den ständigen Trainerwechseln. Ja. Und tatsächlich hat Kehl angefangen, jetzt genau das zu machen, wovon du sprichst, nämlich einerseits aufzuräumen und andererseits, und das sehe ich überhaupt nicht, ja, zum Beispiel, wer ist denn jetzt gegangen in der letzten Transferperiode? Da haben wir dann, damals saßen wir da und haben gesagt, eigentlich müsste jetzt nur noch Süle vom Gehaltszettel, das sehen wir inzwischen ein bisschen anders, und vielleicht noch 1, 2 andere Leute, das hat halt nicht mehr geklappt. So, aber Moment, jetzt, warte, und tatsächlich sind die Leute doch für klare Positionen gekauft. Nur heute wird auch anders Fußball gespielt als vor 15 Jahren. Alle müssen verteidigen, alle müssen auch nach vorne spielen. Ja, also und dass wir jetzt ein, was man ja unter Kovac schon wirklich nicht sagen kann, dass wir undiszipliniert wie ein wilder Hühnerhaufen da rumrennen würden.
Guck mal Liverpool an. Da hat jeder auch eine Position.
Ja, das, also ist doch bei uns auch so.
Und die, das Problem ist, dass das Problem ist, also Einkäufe von Kehl, also Benzi hatte ich genannt, das ist für mich keine Verstärkung. Die ganze, gut, von Modeste wollen wir gar nicht reden.
Was denn mit Anton? Hier. Was denn mit Kirassi?
Kirassi, da haben wir auch schon inzwischen ganz schön ein paar Spiele drüber geredet.
Ja.
Wenn der mal endlich mal wird, der hatte 12 Spiele kein Ding gemacht.
Der hat uns aber auch den Arsch gerettet schon davor, ne? Zieh ich mal.
Wurde wohl ihm, ja, aber unterm Stürmer. Dann haben wir in Dortmund, wen haben wir als Stürmer schon? Füllkrug der Portugiese jetzt ist ein netter Ergänzungsspieler, aber ich sag mal, wir reden hier über Verstärkung. Ne?
Und dafür war er aber auch
gekauft. Man darf auch nicht vergessen, die Mannschaften, die damals, unter Zorc war du ganz anders, ist doch klar, unter Zorc heute ein Talent, der noch nichts bewiesen hat, kostet 30 Millionen.
Ja.
Das war unter Zorc zum Beispiel auch anders.
Ja, klar.
Also es hat sich ja völlig was verändert. Das ist schon alles richtig. Trotzdem ändert es ja nichts an der Tatsache, dass das alles für alle Bundesligisten das gilt. Und da ist Dortmund noch relativ ein Vorteil. Und das andere ist, dass wie viel Stürmer haben wir gehabt? Füllkrug. Und das Ganze, das war ja kein
Der hat uns ins Champions-League-Finale geschossen.
Ja,
ne?
Ja, aber das, ja, ey, wie gesagt, also das war peak-technisch. Also da hat viel geklappt.
Das stimmt,
also,
das stimmt.
Da hätte es, so irre das klingt, aber Terzic hätte eigentlich schon nichts gehen müssen.
Das stimmt.
Um Umbruch zu machen.
Das also, stimmt, alles. Ja.
Und ne, war ja ganz nett. Und das andere, wie viel Stürmer, Füllkrug war kein Vorchecking-Künstler, Pressing-Künstler.
Das stimmt auch, ja.
Aber ist ein netter Kopfballspieler oder so. Und wie viele Stürmer haben wir gehabt, diese ganzen Wechsel? Und also wirklich kein wirklich Abstimmen auf das, wofür Borussia Dortmund steht.
Das war aber noch Zorc, Wolfram.
Ja, klar. Aber nichts, wofür Borussia Dortmund steht. Und jetzt haben wir da, ich muss es einfach so sagen, im Mittelfeld eine Truppe. Man weiß doch, der Kovac ist eigentlich eine arme Sau für mich. Also ich muss mal ehrlich so sagen. Also dafür, dass ihm das vor die Nase gelegt wurde da, macht er noch viel.
Ja.
Weil das Ganze, wofür Dortmund steht, nämlich wirklich von Anfang an anlaufen, was ich bei Tottenham zum Beispiel oder bei die letzten beiden Champions-League-Spiele gar nicht gesehen habe, zu Hause, okay, oder in Tottenham, egal. Also dieses ständige Pressen, immer am Ball, okay, dann auch mal eine Ruhephase hinten rum und so, aber dann wieder volle Pulle ran. Das ist Dortmund. Und dafür, das sind die falschen Leute jetzt eigentlich, um das wirklich durchzuziehen. Und da, was der Kovac da rausholt, da muss ich schon fast den Hut ziehen. Er hat es einfach, weil er nach dem Praktikanten kam. Dann ist alles gut. Nur, also da finde ich schon, was er sich überlegt. Du kannst mich jederzeit unterbrechen übrigens.
Das würde ich jetzt mal tun, ja. Also, ich finde, dass man, also man muss doch klarerweise sagen, dass Kovac die Mannschaft, und das hätte ich selber da vorher nicht gesagt, mein Tipp war ja vor der Saison, dass er zur Winterpause geht. Das hat sich ja, kann man jetzt sehen, zum Glück oder wie auch immer, nicht bewahrheitet. Aber in jedem Fall hat er uns massiv stabilisiert. Da kann man auch, brauchen wir auch nicht rumzudiskutieren. Ich finde, wir haben im Unterschied zu den letzten Jahren, vor allen Dingen unter Terzic, auch eine meistens richtig gut funktionierende Abwehr. Wir haben eigentlich auch, ich sehe nämlich Metscher gar nicht mehr so kritisch, sah ich, aber inzwischen gar nicht mehr fußballerisch so kritisch. Wir haben eigentlich auch eine ganz gute Sechs, wenn man ihn da sehen will. Und offensiv müssen wir eigentlich sowieso nicht drüber reden. Ja, die Leute, die wir haben. Und er hat auch die Leute, die da früher überhaupt keinen Bock zu hatten, Stichwort Adi zum Beispiel, ja, dazu gebracht, dass gepresst wird. Es wird gepresst. Und da haben wir auch die Mannschaft, da haben wir auch Gegner schon oft genug wirklich in die Bredouille gebracht. Was jetzt natürlich noch, was jetzt natürlich noch fehlt, den Einsatz muss ich jetzt nochmal sagen.
Das
ja, das war einfach eine, das, ja, ja. Ja, das war ein Ausfall, das stimmt ja, aber was jetzt noch fehlt ist, und das blitzt manchmal so auf, dass das eigentlich auch da ist. Ich sag nur, dass 2-1 gegen Wolfsburg ein absolutes Weltklasse-Tor in der Entstehung, finde ich. Es sind eben so diese spielerischen Elemente, die gute Dortmunder Mannschaften auch immer hatten. Ne? Seien es Konter oder auch so Ballbesitzangriffe. Ne? Das fehlt manchmal noch ein bisschen. Da könnte natürlich noch ein bisschen mehr kommen. Aber ich wollte ja was ganz anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Aber wir werden nie wieder zu so einer richtigen Mannschaft kommen, wenn wir nicht mal einen Trainer haben, der mal 4, 5, 6, 7 Jahre da ist. Und den man dann auch tatsächlich mal im Zweifel auch 2 Saisons in Ruhe lässt, ne, bis das alles mal aussortiert ist und so weiter. Wenn wir weiter so, dass wir mindestens einmal pro Saison den Trainer wechseln, dann werden wir da nie rauskommen. So, und jetzt gibt's eigentlich nur noch eine Frage. Macht man das jetzt mit Kovac? Ja, auch längerfristig. Da bin ich auch immer noch nicht so überzeugt von, ganz ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, was nächste Saison passiert. Oder versucht man nicht tatsächlich wirklich so jemanden wie zum Beispiel Xabi Alonso zu kriegen und um den und mit dem zusammen eine Mannschaft für Jahre aufzubauen? Der hat jetzt auch gelernt, dass er für die ganz großen Clubs vielleicht noch nicht der Richtige ist. Ne? Der weiß, wie man Mannschaften Fußball spielen lässt, hat er ja gezeigt. Ne? Das ist die einzige Entscheidung. Aber wenn wir jetzt wieder anfangen, die Trainer zu wechseln dauernd, dann haben wir wieder so einen Hühnerhaufen. Spätestens in 2, 3 Jahren. Ne? Das wollte ich ja eigentlich nur sagen. Und ja, deswegen kann man da nicht auf den, denn die Beispiele, und das ist wirklich der allerletzte Satz, die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind alle aus dem Ende der Zorgzeit und nicht der Kehlzeit. Das ist alles noch, das was du gerade, Füllkrug war dein Beispiel, ist noch Zorg gewesen. Und das meinte ich da, was ich vorher sagte, die Zeit von Zorg war dann auch vielleicht, weil er auch zu sehr noch eben in den Zeiträumen von vor 10 Jahren gedacht hat und wie das damals funktioniert hat, die war einfach dann abgelaufen. Und Kehl, finde ich, hat richtig was angefangen. Das Problem ist, wir brauchen mal Konstanz auf der Trainerposition.
Also ich sehe das so ein bisschen so, erstmal solange Kovac Erfolg hat, kann man nicht da Alonso zum Kaffee und Kuchen einladen. Das ist irgendwie ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Aber die Sache sehe ich bei Kovac so, solange er Erfolg hat, hält die Truppe zusammen und andererseits geht das, glaube ich, relativ schnell bei ihm. Also wenn da so 2, 3 Spiele ohne Erfolg sind, dann sehe ich da Probleme.
Was wir
durchbrechen müssen, ist so ein bisschen der Stallgeruch. Also da muss Kehl ist ein netter Typ, aber er ist halt, bis jetzt ist er noch kein Top-Manager, da muss man mal echt so sagen. Dafür hat Dortmund eigentlich die Kohle. Man entscheidet sich für Stallgeruch, ist auch mal in Ordnung. Nur irgendwann muss natürlich, die Leute müssen eingekauft werden für das, was Dortmund steht. Das ist so. Und das sehe ich nicht so bis jetzt. Die ganzen Einkäufe. Wie gesagt, er hat sich echt verbessert. Die Abwehr zum Beispiel, wenn ich die so sehe mit Anton und so.
Voll, ja.
Anton ist so ein Dortmunder Typ. Ich weiß nicht, er ist eigentlich der einzige Spieler da, der noch früher mit zusammengepressten Dosen auf der Garage gespielt hat oder so. Also echter Typ, Marke Dortmund irgendwie von der Straße, sage ich mal jetzt. wenn man das so sagen darf. Also ein echter Kämpfer irgendwie, hat ja hochgearbeitet. Also irgendwie passt das schon da alles so. Auch der Nico, wenn er jetzt bleibt, wenn das Kehl hinkriegt, muss ich ihm dann leider angreifen, wenn es nicht klappt. Aber wie auch immer, dass wenn da so die Abwehr so bleibt, nur ich finde schon, dass Kovac ganz schön rudert mit der Truppe, die er da vor der Nase hat, holt er echt das Maximum-Moment raus. Also der macht ja ständig auch Versuche da mit wie heißt Gerassi und der Portugiese heißt nochmal.
Santiago de Sanchez, nee, ich kann mir den auch nicht merken.
Lieber Kerl, ne? Hat die Locken mal schön, ne?
Ja.
Und was der alles aus mit Doppelspitze hat er probiert, musste ich mir ja in Freiburg antun, das 1-1, live sozusagen vor meiner Nase, ne? Im Freiburg-Block. Was der alles probiert, der Kovac. Also, weil der etwas vor die Nase bekommen hat, wo er irgendwie das Optimale rausholen will, nur es ist nicht.
Aber da muss ich dir eine Frage stellen. Ja? Also beim Matcher würde ich dir im Zweifel noch recht geben, ja. Aber jetzt außer, sagen wir mal, welche Position der Startelf? Jetzt fangen wir mal von hinten an, ja. Also normalerweise Svensson, Anton, Schlotti, Riasson, ja. Dann vorne davor eben zum Beispiel Adeyemi, Bayer oder so, Gerassi. Ja, oder genau, und dann Gerassi ganz vorne. Jetzt fehlen ja noch ein paar Positionen. Krobel ist ja sowieso klar, ja. Wen von denen, da würde ich am ehesten, also wen ich tatsächlich jetzt nicht verlängert hätte und er hat super viel für Dortmund getan, aber jetzt ist es dann vielleicht auch, wäre Can gewesen und für Metscher könnte man auch gucken, ob man da mal einen Ersatz bringt, aber ansonsten, die anderen sind vielleicht einfach, also ich muss auch sagen, er hat jetzt zwar wieder ein Kopfballtor gemacht gestern, aber ich bin eigentlich auch kein übergroßer Bayer-Fan. Also, wen würdest du denn jetzt von den Namen, die ich genannt habe, jetzt sagen, dass er die Qualität nicht hat? Du sagst ja im Zweifel, was er da vorgesetzt bekommen hat, hat die Qualität Moment. Nicht.
Was gesagt, das sind alles Top-Spieler. Also, um es mal überspitzt zu sagen, wenn er 11 super Torwart-Leute hast, dann hast du aber keine Mannschaft zum Gewinnen. Was ich damit meine ist, die sind von der Qualität her alle top, verstehst du? Das ist nicht das Ding. Aber sag mir mal jetzt einen echten Sechser, der wirklich den Ball immer halten kann und gut verteilen kann. Den haben wir nicht.
Also verteilen würde ich auf jeden Fall.
Den Matcher. Brauchst du.
Matcher.
Der macht sich jetzt langsam.
Genau.
Aber der hatte mal die Rekordzahl von, ich glaube, 8 Ballverlusten im Mittelfeld. Wie gesagt, ist 4 Spieltage.
Wenn der
die Konstanz bringt, nur den haben wir eigentlich gar nicht. Deswegen versucht uns Kovac so viele Sachen. Auch, das ist ja nicht, das ist mal ganz nett, Nikos weiten Bällen in Fuß von Gerassi, rechts auf den C, kommt genau an und alles ist schön. Nur du darfst ja nicht ausrechenbar sein.
Aber Wolfgang, das sind doch jetzt alles ganz verschiedene Dinge.
Im Mittelfeld, du musst das Mittelfeld überbrücken und zwar sauber.
Ja.
Und wenn du da keinen hast, deswegen sagt Kovac, komm, ist zwar total übertrieben, aber mach mal 10 lange Dinger von Nico, dass das Mittelfeld überbrückt wird. Weil wir haben so dermaßen schon Konter eingefahren, wir haben einfach im Mittelfeld so, die sind alle super. Das ist doch nicht das Ding. Gut, Benzi und so, sind schon ein paar Pflaumen dabei, jetzt mal ernsthaft.
Das ist ja auch nicht in der ersten Mannschaft.
Und Brandt hat, also du hast ihn so mal irgendwo in die Wüste schicken wollen, den Kollegen. Also, und der hat auch, da muss ich ihn auch wirklich verteidigen, da bin ich höchstpersönlich zum Kehl gegangen. immer, wenn der jetzt nicht verschwindet, dann kündige ich den Fanclub. Also da, ich sag mal so, das war schon grenzwertig teilweise. Jetzt, dass da irgendwie so der Brandt auch mal ein Türchen macht, will.
Jetzt ist er ja auch Ersatzspieler.
Im Moment, wie gesagt, im Moment läuft es. Nur die Wahrheit ist, jetzt mal ernsthaft, also im Mittelfeld laufen da 4 Leute ganz nett rum, haben alle Qualität. Aber
welche 4 meinst du denn, die gleichzeitig auf dem Platz stehen normalerweise? Welche 4 sind das denn für dich? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Bei Metscher, wie gesagt, gebe ich dir recht, habe ich ja auch gesagt. Also diese Position von Metscher oder Can, wenn er mal ein bisschen weiter vorne war, die würde ich auch. Da brauchen wir noch mal jemanden. Aber sonst? Und dass du natürlich so...
Wer kann gut verteidigen? Wer kann gut verteilen?
Also wenn er, wie gesagt, also das man hat schon gesehen, dass Matcher
also
das Matcher das kann.
Bellingham muss in Form kommen. Er muss ihn einsetzen. Ja. Bellingham ist eine Pflaume.
Ja, voll.
Wir wissen das.
Das ist,
der ist eine Vollpflaume. Ja. So, der rennt da rum. Manchmal denke ich, tu es nicht. Aber er tut es. Und da haben wir den Ball verloren.
Ja.
Also Bellingham. Also, du willst mir sagen, Bellingham ist so keine Verstärkung.
Nein, das stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam.
Den habe ich ja gar nicht genannt.
Die Mutter, die haben alle gesagt, pass mal auf.
Langsam. Ich habe gesagt, unsere normale Startelf, und da ist tatsächlich die Position Matcher, wenn er da spielt, ja, ist für mich eigentlich die einzige im Moment, über die man alle an die andere Position wäre für mich, das habe ich ja bei den letzten Wochen schon öfter gesagt, Svensson, würde ja da lieber Riason und auf der anderen Seite Kuto, das weißt du ja. Das wären für mich die zwei Sachen, die ich ändern würde. Aber ansonsten, Brandt ist nicht dabei, alles gut, seitdem gewinnen wir ja auch regelmäßig. Lass uns mal zu den Tipps kommen, ganz kurz. Was tippst du denn fürs Heimspiel gegen Bergamo? Ich weiß gar nicht, Dienstag oder Mittwoch? Ich muss ja erst mal gucken, wann ist denn das?
Das ist wirklich übel, ey. Also, du meinst doch nicht ernsthaft jetzt Bergamo, oder?
Bergamo?
Also, ist eine undankbare Aufgabe für mich. So sehe ich das.
Für dich?
Und ja, also wir haben noch Glück gehabt, rein vom Papier, aber die musste auch erstmal gegen die müssen gehen. Also ich sag mal, 2-1 für uns.
2-1, ja, ich sage mal, ja, das ist falsch. Ich sage 2-0. Also machen wir es kurz, ich sage 2-0 und dann haben wir ja gleich im Anschluss praktisch das Auswärtsspiel bei Leipzig. Was sagst du denn da?
Da fürchte ich auch so ein Unentschieden. 1-1.
1-1 und die Bayern sind da wieder 8 Punkte vor.
Was willst du machen?
Das sage
ich nicht. Ich behaupte, die spielen dann auch unentschieden. Ich weiß nicht gegen wen, aber das habe ich
jetzt. Zu Hause gegen Frankfurt.
Unentschieden.
Okay, gut. Ich sage das Spiel gegen Leipzig. Ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage 2-1 für uns, aber irgendwie habe ich da überhaupt kein gutes Gefühl nach der Schlacht, die es wahrscheinlich gegen Bergamo geben wird. Habe ich da irgendwie überhaupt kein gutes Gefühl, wenn wir dann nach Leipzig fahren. Aber ich sage jetzt ich sage 2-0 gegen Bergamo nach einem harten Kampf und dann setzen wir noch einen drauf und gewinnen 2-1 gegen Leipzig. Und weil du recht hast und die Bayern gleichzeitig nur 1-1 gegen Frankfurt spielen, sind wir dann auf 4 Punkte ran nach dem nächsten Wochenende.
Richtig, mein Junge.
Das ist die Sache. Das ist die Sache.
Das ist richtig. So sehe ich das Ganze.
Ja.
Also, nochmal. Nur ganz schnell. Wir brauchen irgendwie so einen Kollegen, einen Sechser, einen Echten, der das Ding hält, aufräumt, verteilt. Das brauchen wir. Ne?
Ja.
Wie so ein Rodi oder so. Rodi.
Ja, gut.
Oder zu Mendy, sag ich mal jetzt. Solche Kollegen, wo irgendwie mal Kiel dran bleibt und sagt, wir brauchen dich jetzt, komm, 10 Millionen mehr, scheißegal. Ja. Also, dass da irgendwie, also Matcher. Mensch, ich hatte den eigentlich schon abgeschrieben. Irgendwie, jetzt so gerade gegen Wolfsburg, macht er so eine entscheidende, also irgendwo, ja, ich habe ihn damals auch.
Und der hat immer wieder so Aktionen, gerade wenn es nicht läuft, dann ist Matcher häufig der noch irgendwie auch, der hat auch einen guten Fernschuss, ne? Der haut auch mal regelmäßig 1-18 mit 20 Metern rein, so irgendwie.
Das macht er geil. Das erinnert mich an Kollegen Dingens, der sagte, pass auf, auch wenn da 20 Beine sind, hau das Ding rein, wird schon irgendwie abgefälscht, das kann der. Also, und dann ist das Ding plötzlich drin.
Ja.
Das macht völlig Sinn, was der da so macht. Nur wie gesagt, den brauchst du.
Ja.
Da musst du irgendwie, wenn da irgendwie mal bei Kehl so, bei der Einkaufspolitik, wie auch immer, wenn er sich da mal besinnt, morgens.
Wolfram,
oder was?
Junger Mann. Was ja auch noch wichtig ist, ist wie immer darauf hinzuweisen, dass wir ja auch einen offiziell eingetragenen Fanclub haben, nämlich den interkulturellen, da haben wir gar nicht oft genug betont, Fanclub Schwarz-Gelb-Vauban-KG. Genau.
Ja.
Und was es auch noch gibt, und das wächst auch in den letzten Wochen tatsächlich, glaube ich, ganz schön, ist bvb-connect.de. Da könnt ihr, wie der Name schon sagt, als BVB-Fans euch connecten, zu Spielen verabreden, gemeinsam in der entsprechenden WhatsApp-Gruppe mit uns und vielen anderen diskutieren. Da geht's auch immer ab. Was auch immer dort tun, was ihr wollt. Also geht auf die Homepage bvb-connect.de und für den Fanclub schwattgelbvauban.de. Meldet euch an. Bleibt in Kontakt mit uns. Habe ich was vergessen, Wolfram? Haben wir noch irgendwelche? Hast du dich schon auf einen Vorstandsposten beworben oder so?
Bei BVB. Ja. Die Antwort ist noch ausstehend. Ja. Genau. Das war schon im Papierkorb. Ja. Nee, noch nicht gemacht. Werde ich vielleicht auch nicht machen. Klar. Geilster Fanclub für die geilste Mannschaft der Welt. Macht mit, meldet euch an. Und genau. Nur der BVB.
Aber nur der BVB.